Preis dem Herrn. Dies ist ein Tag, den Gott wieder geschenkt hat. Und ich halte mich an das Wort Gottes und ich predige über das Wort Gottes. Gott tut, was er verspricht. In der Bibel heißt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Ich halte mich ganz fest ans Wort Gottes. Und im Psalm 119, da heißt es, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Und ein Spruch, das mir jemand bei der Taufe gegeben hat, war, wie wird ein Jüngling seinen Weg unsträflich gehen, wenn er sich hält an Gottes Wort. Also Gottes Wort hält, was es verspricht. Darüber will ich sprechen. Gott ist ein Macher. Er sprach, es werde Licht und es ward Licht. Gott ist ein Gott der Tat. Ja, die Götter, die haben Hände, aber die können nicht helfen. Die Götter haben einen Mund und sie können nicht sprechen. So steht es immer wieder in der Bibel. Und wir haben da in den Apokryphen ein Buch, Daniel und Bel. Also das ist so aus Tausend einer Nacht eine Geschichte. Da ist Daniel in Babylon und da sagt die Götter, dieser Gott, Bel, der taugt nichts, der kann nichts. Doch, doch, sagt der König, unser Gott ist ein lebendiger Gott, der isst und frühstückt und so weiter. Und Daniel sagt, das ist ein Humbug. Glaub, König, nicht, das ist nicht wahr. Dieser Gott Bel ist kein Gott. So steht es in den Apokryphen. Kannst du das apokryphische Buch nachlesen? Daniel und der Bel. Und dann sagt Daniel, König, darf ich dir was machen? Wir machen eine Wette. Du, also nachdem der Altar hier erledigt ist und so weiter, alles fertig dekoriert ist, auf diesem Altar, da werden Speisen serviert für deinen Gott, der das alles auffrisst und aufisst und so weiter. So wird in dieser Geschichte erzählt. Und dann sagt der Daniel, gut, und dann streut er vor dem Altar Asche und so weiter. Aber abends, als dann niemand mehr gesehen hat, und dann wurde die Kirche, also der Tempel versiegelt, und am nächsten Morgen kommt dieser König und sagt, guck mal, unser Gott hat alles aufgegessen, was auf dem Altar gelegt wurde. Und dann sagt Daniel, aber schau hier, das sind doch die Spuren. Und schau hin, wo die Spuren hinführen. Unter dem Altar war eine Tür, da sind die Priester rausgekommen und alles aufgegessen. Und dann sagt er, schau, das sind eure Götter. Die haben Hände und können nicht helfen, die haben Mund und sie können nichts sagen und helfen. Das sind die Götter, die ihr selber euch gezimmert habt. Und so ist auch sind die Götzen dieser Welt. Unser Gott ist ein lebendiger Gott. Er lügt nicht. Gott erfüllt, was er versprochen hat. Unser Gott ist ein mächtiger Gott. Er tut, was er sagt und er kann was. Der kann was. Siehe, was er geschaffen hat in diesen 6 Tagen. Jesus ist auch ein mächtiger Gott. Er tut, was er sagt und er erfüllt das Wort Gottes. Und er sagt, ich bin gekommen, um das Gesetz und Moses und die Propheten zu erfüllen. Also Gott ist ein erfüllender Gott. Er tut, was er verspricht. Und die meisten Menschen denken, ja, Gott ist ein toter Gott. Gott ist tot. Aber nein, unser Gott ist nicht ein Gott, der irgendwie noch gespielt wird, wie bei diesem Götzen Bel. Gottes Gesetz sind zum Beispiel die Gravitationskräfte, was er mal installiert hat, was er mal geschaffen hat, das bleibt und es ist erhalten. Oder Gott hat den Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Auch das ist etwas, was Gott eingerichtet hat. Die Menschen müssen einmal sterben. Egal wer, egal wie, egal wann, egal unter welchen Umständen. So weder die Gravitationskräfte noch den Tod kann der Mensch entrinnen. Du kannst nicht einfach wegfliegen. Genau, du kannst eine Rakete, eine Kapsel nehmen und dann dich auf den Mond schießen lassen. Aber du brauchst so viel Energie, um das zu erreichen. Der Mensch ist an die Erde gebunden, ist ein Erdling, so heißt es im genau übersetzt. Der Mensch ist ein Erdling, an der Erde gebunden. Gottes Gesetz gilt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und Gott hat zu Menschen gesagt, Erde bist du und Erde sollst du werden. Und da gibt es keine Ausnahme. Auch die 2, die entrückt worden sind angeblich, Elia und Henoch, die beiden müssen auf die Erde kommen, um zu sterben, diese 2 Zeugen, wie es in der Bibel heißt. Nur Jesus kann und konnte das Gesetz Gottes erfüllen. Er konnte alles außer Kraft setzen. Er konnte auf dem Wasser gehen. Also bei ihm funktionierten nicht die Gravitationskräfte, wenn es sein mussten. Oder er konnte Wasser in Wein verwandeln. Und dann auch dieser Prozess wurde beschleunigt. Und er konnte auch die Vorschriften des Gesetzes erfüllen. Dir sind deine Sünden vergeben. Und dann sagte, was ist stärker und größer oder wichtiger, zu sagen, diese deine Sünden vergeben oder nimm dein Bett und geh nach Hause. Aber damit ihr wisst, dass das Menschensohn Macht und Autorität hat, Sünden zu vergeben, dann sagt er, nimm dein Bett und geh nach Hause. Du siehst also, Jesus hat die Autorität gehabt. Er hat beide Gesetze durchbrochen, die Gesetze der Gravitation und die Gesetze des Todes. Er fuhr in den Himmel auf Plötzlich eine Wolke nahm ihn weg, er schwebte weg, als wenn es keine Gravitationskraft gegeben hätte. Jesus kam, um die Gesetze aufzuheben, egal welches Gesetz. Alles, was Gott getan hat oder gesagt hat und gemacht hat, du bist an die Erde und gebunden und so weiter. Aber Jesus war nicht an diese Erde gebunden. Er kam vom Himmel herab und er stieg wieder zum Himmel auf. Er machte, was er wollte. Verstehst du? Er kam, um die Gesetze Gottes zu erfüllen, in jeder Form und jeder Art und Weise. Jesus konnte, ja, die Buchstaben des Gesetzes überwinden. Also er musste nicht unbedingt sich an diese Paragraphen halten, Paragraph sowieso, Paragraph der gleiche. Er hat das Gesetz durch Gnade ersetzt. Das Gesetz Gottes hat er durch Gnade ersetzt. Wer an mich glaubt, sagt er, der wird nicht sterben, obgleich er sterben würde. Also, wenn wir uns an Jesus halten, wir haben ewiges Leben. Er hat die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass der Mensch nicht mehr erdgebunden ist. Verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen, komm und folge mir nach. Und Jesus hat die Autorität über den Tod gehabt und das hat er ein paar Mal bewiesen. Wir haben wenigstens 3 Totenauferweckungen bei Jesus. Das Töchterlein von Iros, dann diesen Jungen da von der Witwe und dann den Lazarus. 3 Totenauferweckungen. Und Jesus sagt, und die Menschen werden meine Stimme hören und die Toten werden auferstehen. Also Jesus hat dem Tod die Macht genommen. Jesus erbrachte die Voraussetzungen für das Leben, für das ewige Leben. Nicht nur, dass wir einfach nur ein bisschen, ein paar Tage weiterleben, denn Lazarus ist nachher auch gestorben. Das Töchterlein ist auch gestorben und der Jüngling ist auch gestorben. Aber wer jetzt an mich glaubt, sagt er, der wird ewig leben. Also der hat überwunden Raum und Zeit. Das ist Jesus, diese Gesetze von Raum und Zeit, die uns Menschen blockieren, die uns Menschen aufhalten, die uns sterblich machen. Gott sagte zu Adam einmal, welchen Tages du von diesem Baum essen wirst, des Tages wirst du sterblich sein. Adam ist nicht am gleichen Tag gestorben, der lebt ja noch über 900 Jahre. Aber des Tages wirst du sterblich sein. Bei Gott ist es 1000 Jahre wie ein Tag und ein Tag wie 1000 Jahre. Und innerhalb diesem Rahmen von 900 Jahren oder 1000 Jahren ist er gestorben. Und zwar alle miteinander, auch der Methusalem, der sehr alt geworden ist, der älteste Mensch überhaupt. Ja? Des Tages du essen wirst, des Tages wirst du sterblich sein. Der Mensch ist sterblich. Behalte das Wort sterblich. Er stirbt nicht gleich, wenn er sündigt. Die Welt sucht zurzeit verzweifelt nach einem Impfstoff gegen Corona. Verzweifeln, die denken, wir finden einen Impfstoff, aber die werden es finden vielleicht. Aber das wird nicht viel nützen, denn dann kommt die nächste Krankheit, die nächste Seuche, die nächste Welle, das nächste Weh. In Jesus hat Gott etwas geschaffen gegen den Tod, ein Serum entwickelt, eine Arznei, eine Medizin, einen Impfstoff entwickelt gegen die Sterblichkeit und gegen die Vergänglichkeit und gegen das Irdische, das Sichtbare, das Menschliche. Also, wir werden nicht mehr festgehalten. Im Propheten Jeremia, Kapitel 8, Vers 21, da heißt es, mich jammert auf meine Tochter hier, Tochter Israel oder Tochter, ja, meines Volkes, die sich so zerschlagen, so geschunden, da gibt es keine Salbe in Gilead. Mich jammert es. Gott hat es gejammert. Es gab kein Heilmittel, kein Serum, keine Arznei, kein Impfstoff für die Sterblichkeit des Menschen. Und dann hat Gott etwas geschaffen durch Jesus Christus. Jahrtausende lang suchte der Mensch so einen Jungbrunnen, ein Heilmittel gegen Tod, gegen Sünde, gegen die Hölle, gegen das Verderben, gegen den Teufel, gegen den Bösen, gegen die Dämonen. Was hätten die Menschen gegeben, wenn sie was gefunden hätten? Mich jammerte um meines Volkes, um meiner Tochter Sion, hat Gott hier gesagt. Und dann kam der Durchbruch. Jesus kam, um die Werke Satan zu zerstören, um die Menschen zu befreien und alle Menschen zu befreien, die von Satan infiziert waren. Ja, so wie jetzt die Leute mit dem Coronavirus da rumjammern und klagen, so und so viele Infizierte und so viele sind gestorben und was weiß ich. Bei Jesus geht es genau umgekehrt. Die, wo Jesus aufnehmen, die werden gerettet, die werden geheilt und als geheilt entlassen. Gehe hin, dir sind deine Sünden vergeben. Jesus kam, um die Werke Satan zu zerstören und die, die vom Tod infiziert waren, die dem Tod ausgeliefert waren, die sollten leben. Jeremia klagt, bis jetzt gibt's keine Salbe im Gilead, kein Impfstoff gegen die Sterblichkeit, kein Impfstoff gegen die Sinnlosigkeit des Lebens, keine Heiltherapie, kein Balsam, obwohl Gilead die Gegend war, wo die ganzen Medikamente, die schönen Kräutlein wuchsen, in diesem Gebirge jenseits vom Jordan auf der anderen Seite. Ja, und da gibt's keine Salbe, keine heilende Salbe. Man kann die Leute ein bisschen die Wunden verbinden, aber man kann niemand richtig helfen. Das ist, was Die Sehnsucht des Menschen war, wir brauchen einen Impfstoff. Wir brauchen ein Serum gegen den Tod, gegen die Teufel und so weiter. Die Menschen mussten ohnmächtig zusehen, sich weiter quälen, weiter Opfer bringen, weiter unnötig Tiere schlachten. Was glaubst du, wie viele Millionen, wenn nicht Milliarden von Tieren getötet wurden, gequält wurden, als Opfer all den mächtigen Göttern, welcher Götter auch immer, die nicht helfen können, die nicht retten können, die nicht heilen können, die überhaupt nichts können. Wie viele Menschen wurden da geopfert? Und ich denke auch, nicht nur Menschen in manchen Gegenden, ich denke nur bei den Mayas, Inkas und den Azteken, da wurden sogar Menschenopfer gebracht, auch hier bei uns in Deutschland, die ganzen Moorleichen, das ist nichts anderes als Menschenopfer. Da wurden Menschenopfer gebracht, um einfach Heilmittel, Salbe, ein Serum gegen den Tod zu finden oder die Götter zu beschwichtigen. Das konnte nur einer machen, der ohne Sünde war, und das war Jesus Christus. Ja, und so müssen sie lang ohnmächtig warten und suchen, wie die Leute jetzt ein Serum suchen gegen Corona. Und es gibt's nicht. Und wenn es gefunden wurde, dann ist wieder was Neues entdeckt worden. Gott gab in Gilead für die Verwundeten und Verletzten eine Salbe, ein Heilmittel. Das war und so weiter. Und jetzt ist alles futsch, wir haben das nicht. Es ist keine Heilung. Und das ist mir prophetisch gesprochen für das Volk, kurz vor der babylonischen Gefangenschaft. Da gibt's kein Mittel. Die Sünde ist so mächtig, die Sünde nimmt so überhand, dass die Menschen nicht gerettet werden können. Und es wird von Tag zu Tag schlimmer, auch in unserer Welt. Es wird von Tag zu Tag schlimmer mit der Not, mit dem Übel. Ich habe gerade diese Tage, oder was heißt diese Tage, heute Morgen in den Nachrichten gehört, ja, 30% sinkt die Wirtschaft, geht die Wirtschaft den Bach runter in Europa, ganz Europa, nicht nur bei uns in Deutschland. Wir werden uns noch wundern, wie stark und wie schwer das zweite Weh sein wird. Das erste Weh ist gerade, geht so langsam zu Ende, genauso wie es in der Bibel ist. Ja, nur noch ein paar Monate und dann haben wir wieder Reisefreiheit. Wir können mal wieder in Urlaub gehen, die Kinder können wieder im Kindergarten gehen, im Sandkasten spielen oder was auch immer ist. Aber das erste Weh ist vergangen. Sieh, es kommt ein zweites Weh oder ein drittes Weh. Und in den nächsten Tagen werde ich über das zweite und das dritte Weh sprechen. Und dann kommt der, der kommen soll. Manche denken, Jesus wird kommen. Nein, zuerst kommt der Antichrist. Zuerst mal der Mensch, der das alles macht, der alles managt. Und zwar mehr und mehr wachen diese Nationalstaaten auf, wie Trump, Putin und der Chinese. Verstehst du, diese Nationalstaaten, die werden stark und zusammenbricht wie Europa, was nicht und so weiter, was so machtlos ist. Die halten nicht zusammen, aber die machen für ihre Nation, für das, was sie sich vorgenommen haben. Und der Antichrist, und erst wenn der Antichrist da war, wird Christus kommen, der wahre Christus. Denn die werden sagen, hier ist Christus, da ist Christus, dort ist Christus, und er wird nirgendwo sein. Bis er kommt in den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Gilead war im Altertum die Apotheke des Orients. Da hat man sogar die Salben, Medikamente und die Tees und so weiter bis nach Ägypten verkauft, bis nach China verkauft. Und hier in Europa, überall Gilead war berühmt für seine Salben. Ganz besonders eine Wundsalbe, die war sehr berühmt, aus dem Kieferharz hergestellt. Und Jesus sagt, wer an mich glaubt und sich an mir festhält, der bleibt, obgleich er stirbe. Er hat das Serum, er hat den Impfstoff für die Not dieser Welt. Er hat es. Durch Jesus ist das Gesetz des Todes überwunden, geistlich, im Jenseits. Die meisten Leute sagen, ja, aber guck mal, Christus starb und die Menschen müssen immer sterben. Jesus kam nicht für diese Welt, für die sichtbare Welt. Das müssen wir schön auseinanderhalten. Er kam für die Menschen im geistlichen Bereich. Er kam, um uns mit Gott zu versöhnen, als erstes. Er kam, um hier die Seele wiederherzustellen, unser gestörtes Verhältnis zu Gott. Und er kam, um die Macht des Todes im Universum außer Kraft zu setzen. Das Gesetz des Todes gilt nur im Diesseits. Im Jenseits gilt das Gesetz des Todes nicht mehr. Und Jesus kam und sagt, wer jetzt an mich glaubt, der wird nicht mehr sterben. Unser Leib ist im Tod unterworfen. Von Erde bist du, zu Erde sollst du werden. In Römer Kapitel 8, Vers 20, da lese ich gerade, ohne eigenes Verschulden sind alle Geschöpfe der Vergänglichkeit ausgeliefert, weil Gott es so bestimmt hat. Alle Geschöpfe. Sterben gehört zum Leben. Ja, und der Mensch muss sterben. Nur das kann auferstehen, was gestorben ist. Aber wenn du keine Hoffnung hast, keinen Glauben hast auf Jenseits, wenn du dort keinen Retter hast, wenn du keinen Freund, keine Bezugsperson, keinen Ansprechpartner in der Ewigkeit hast, dann bist du verloren. Du brauchst ein Serum. Ja, Du brauchst einen Ansprechpartner. Und da heißt es weiter hier in Römer, aber er hat ihnen die Hoffnung gegeben, Jesus Christus, dass sie zusammen mit den Kindern Gottes von dem Tod einmal der Vergänglichkeit erlöst werden und zu einem neuen herrlichen Leben befreit werden. Er hat die Voraussetzungen geschaffen, er hat Hoffnung gegeben. Glaubt an mich, folgt mir, nehmt mich als Beispiel, ich gehe rüber, ich schaffe den Durchbruch. Und so, wenn wir die Märchen lesen, im Märchen ist es immer wieder ein Fall, da geht der Prinz, der muss durchbrechen durch diesen Dschungel, durch dieses Dickicht, durch was weiß ich, durch was, er muss durchbrechen. Und wenn er durchbricht, hat es gewonnen und Jesus hat den Durchbruch geschafft. Wie der Tod durch einen in diese Welt gekommen ist, so heißt es in der Bibel, so ist auch das Leben durch den einen gekommen, der von Gott kam. Der sagt, ich schaffe das. Ja, die Welt wollte es nicht glauben, sie wollte es nicht wahrhaben, aber er war dieser Jüngling da, der kam und sagte, ich schaffe das und hat es geschaffen. Jesus hat am Kreuz vollbracht, und zwar im Geist zuerst einmal. Er hat im Geist den Teufel besiegt, im Geist den Starken gewonnen, im Geist die Hölle geplündert und den Himmel gefüllt. Und alle in Herrlichkeit Gottes gebracht. Jesus kam um die Erfüllung der Gesetze Gottes. Denn bisher war das Gesetz, du musst sterben, du kannst das ist nicht möglich, du bist erdgebunden. Und jetzt durchbrach er. Und er sagt, alles ist möglich dem, der da glaubt, der mir vertraut, sagte Jesus. Ja, du wirst zu dem Berg sprechen, der wird sich versenken ins Meer. Also du bringst alles auch durcheinander. Du hast Autorität, du hast Vollmacht. Seinen Geist hat Jesus in die Hände des Vaters befohlen und nach 3 Tagen hat Gott ihn auferweckt. Und das predigt der Petrus. Ihr habt ihn gekreuzigt, aber Gott hat ihn auferweckt. Sein Kreuz löste uns von dieser Erdgebundenheit, von dieser Menschlichkeit, durch dieses irdisch Gesinntsein. Ja, ich kann nichts anderes. Von dieser Materie, von der Stofflichkeit. Jesus hat uns erlöst. Ja, und das ist viel mehr als nur, ja, ich muss nicht sterben, wir müssen sterben, denn der Leib ist nur hier für diese Erde geschaffen. Was würden wir ohne den Körper machen? Der Mensch ist ja Geist und Leben. Und er ist ein ganz anderes Wesen, eine ganz andere Art. Und wir müssen das wieder zurückbekommen, was wir verloren haben. Du wirst sterblich sein. Eigentlich, die Natur war sterblich, aber das hat Adam gewusst. Aber er wusste, ich als Geschöpf Gottes, aus der Hand Gottes, aus der Produktion des Herrn, ich bin nicht sterblich. Aber Gott sagte, wenn du genau dich so verhältst wie die Tiere, so verhältst wie die Menschen, wenn du mir nicht gehorchst und so weiter, also die Ungläubigen, die Dämonen und Fürsten und Mächte und Gewalten, dann wirst du sterblich sein. Und Jesus hat uns von dieser Sterblichkeit erlöst. Schon während der Erdenzeit löste sich Jesus von seinem Leib, verklärte er sich plötzlich. Ja, plötzlich verklärt er sich. Und beim Abendmahl geschah etwas ganz Großes und sagte, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Nehmt hin und esset. Viele Leute verstehen nicht, die denken, das ist nur so symbolisch. Nein, Jesus hat sich selbst verteilt, bevor er starb. Er hat sich verschenkt, bevor er gekreuzigt wurde. Der Satan hat keine Macht mehr an ihm gehabt, weil er sich schon verausgabt hat. Das ist mein Leib. Und das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Das war ein Akt des Glaubens. Das große Wunder Verherrlichung Jesu geschah im Abendmahl. Die meisten Leute verstehen, die Protestanten, die sagen, ja, das ist nur Brot, das ist ein Krümelbrot. Katholiken sind ein bisschen weiter. Vielleicht, die sagen, das ist der Leib des Herrn. Deshalb bewahren sie da im Tabernakel ganz besonders dieses gesegnete Brot. Egal, mir geht es nicht ums Abendmahl insbesondere oder die Einstellung zum Abendmahl. Sondern Jesus hat hier einfach sich verausgabt, das ist mein Leib. Also Jesus lebt in den Jüngern weiter, obwohl er schon am Kreuz gestorben war. Denn sie haben Jesus aufgegessen. Sie haben die Gene Jesu, dieses DNA, Jesus DNA in sich gehabt. Mein Leib ist eine Sache des Glaubens. Der Glaube ist etwas Mysteriöses, das kannst du nicht erklären. Genauso wie diese Sünde, dass der Mensch gefallen ist, dass er da von diesem Baum gegessen hat und plötzlich hat er gemerkt, dass er nackt ist. Und jetzt ist er vom Brot des Lebens, von Jesus Christus, von diesem Baum des Lebens, ist er und plötzlich merkte, ich bin vor Gott nicht mehr nackt. Ich bin vor Gott angezogen. Ich bin vor Gott eingekleidet wie ein Prinz oder eine Prinzessin. Jesus hat seinen Körper hingegeben. Das Abendmahl ist für mich ein Wunderwerk. Jedes Mal, wenn ich Abendmahl feiere, denke ich immer wieder, das ist nicht ein Krümelbrot. Das ist Jesus. Und ich habe das einmal erlebt in einem Befreiungsdienst in Heilbronn. Da haben wir jemanden, der war wirklich von 7 Dämonen besessen. Also wirklich Da haben wir gebetet eine ganze Zeit und dann sagte der Dämon, ich gehe nicht raus. Und dann bin ich auf die Knie gegangen, die Person lag auf dem Boden und ich schreit, ich gehe nicht raus. Und dann sage ich, warum gehst du nicht raus? Dann sagt dieser Dämon, dieser Geist, hier ist Fleisch. Und unser Versammlungssaal war keine Metzgerei oder keine Wursthandlung. Und dann gucke ich überall, wo ist, war irgendwo auf dem Boden, wo liegt da was? Und dann sehe ich da ein Krümelbrot vom letzten Abendmahl, weil wir Sonntag davor Abendmahl gefeiert haben. Und dann gehe ich hin und nehme diesen Krümelbrot und lege diese Person auf die Stirn und plötzlich schreit diese Person auf und die Dämonen sind ausgefahren. Aber ich sage euch, es hat gestunken, wir konnten den Raum nicht mehr richtig lüften. Eine ganze Weile, Fenster aufgemacht, Durchzug geschaffen, Spray genommen. Dämonen stinken, ja, und die konnten nicht verkraften, da liegt ein Fleisch. Dämonen wissen, was Abendmahl ist, Christen wissen es nicht. Die meisten Christen haben gar keine Ahnung, keinen Bezug zum Abendmahl. Ja, das ist ein bisschen Brötchen, verstehst du, und ein bisschen Matzen oder was es auch sein kann. Der Teufel weiß es. Und deshalb starb Jesus für die geistige Sphäre. Die geistige Welt wurde erlöst. Und deshalb, auch wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten, Mächten und Gewalten, die in der unsichtbaren Welt herrschen, in aller Liebe. Gottes Wort ist wahr. Und wir sollen vielmehr auf das Wort Gottes achten. Und Jesus, ja, die Jünger haben Jesus verspeist, bevor Jesus gekreuzigt wurde. Und Jesus sagt sogar, ihr habt keinen Teil an mir, wenn ihr nicht von diesem Brot esst. Du solltest mal drüber nachdenken, was Abendmahl bedeutet. Jeder hat von Jesus was bekommen und jeder ist geimpft worden von Jesus. Halleluja. Oh, das gefällt mir mit der Impfung. Lass uns die suchen. Vielleicht entdecke ich wieder noch viel mehr Geheimnisse, was dahinter steckt. Jesus tut, was er sagt. Er sagt, das ist mein Leib, nehmt hin und esst und so weiter. Und in Jesu Worten liegt Macht, liegt Autorität. Und er sagt, meine Worte sind Geist und Leben. Jesus hat das Wort Gottes wieder ganz neu und lebendig gemacht. Weißt du, dieses Äußere, was wir alle so machen, das ist alles so unpraktisch, so ungebräuchlich, aber ich nehme das Wort Gottes buchstäblich, so ist es. Das ist sein Fleisch, sein Blut, das für mich vergossen wurde. Jesus hat das Wort Gottes total erneuert. Und der zweite Teil der Bibel heißt es das Neue Testament, also der zweite Bund. Eigentlich ihr alter Bund und neuer Bund. Der alte Bund ist für Israel, für die Menschheit insgesamt gewesen, für die gesamte Menschheit, nicht nur für die Juden. Für die gesamte Menschheit war der erste Bund. Und der zweite Bund ist das Neue Testament, das Jesus mit der Menschheit gemacht hat. Ein neues Vermächtnis, eine neue Erbschaft, da ist noch viel mehr reingepackt worden. Wer an mich glaubt, der wird leben, obgleich er stürbe. Der zweite Bund, das ist die zweite Hinterlassenschaft. Nicht, macht euch diese Ehre untertan, sondern ihr sollt Dämonen beherrschen, Geister beherrschen. Das gehört zum zweiten Teil, was in der Bibel ist. Im ersten Teil war das nicht. Ihr macht nur die Erde untertan, den Acker, den Boden. Und der Boden ist verflucht. Ja, ihr sollt den Boden für Gott wieder zurückgewinnen. Der zweite Teil der Bibel ist also der neue Bund, das neue Erbgut, das neue Testament. Und das Neue Testament ist die Erfüllung des Alten Testaments. Und deshalb, du musst das Alte Testament kennen, damit du das Neue verstehst. Damit, ja, das verstehst, wie im Himmel so auch auf Erden oder wie auf Erden so auch im Himmel. Wenn du weißt, das, was hier auf dieser Erde gilt, beim ersten Bund, im Alten Testament gilt, das gilt auch im Himmel. Unser Wandel ist jetzt nach dem neuen Bund im Himmel, nicht mehr hier auf dieser Erde. Wir werden sehr arm, wenn wir nur das Alte Testament hätten und kein Neues Testament hätten, ja, dann hätten wir nur Gebote und Verbote. Du sollst nicht, du darfst nicht, du kannst nicht. Du bist verdammt, du bist verflucht. Ja, das und das. Eigentlich, du hast nichts Gutes. Wenn du das Alte Testament liest, du bist unter dem Fluch. Und da ist niemand Gutes, der nicht ein einziger. Sie sind allzumal Sünde und Mangel des Ruhmes, was sie bei Gott haben sollten. Alle sind verdammt. Nach dem Alten Testament sind alle Menschen Sünder und Verdammte. Auch die Juden. Und so weiter. Und viele Gebote im Alten Testament geben gar keinen Sinn. Also wenn ich viele Gebote und Vorschriften da in der Bibel lese, die geben keinen Sinn. Die Tiere müssen nutzlos geschlachtet werden, jedes Jahr das Gleiche. Du hast keinen Frieden, liest man Hebräerbrief. Im Hebräerbrief heißt es, wir haben etwas Neues, etwas Besseres durch den neuen Bund. Die Tiere konnten, die Ochsen, das Blut der Ochsen und so weiter, das Blut der Turteltauben und der Schafe konnte uns mit Gott nicht versöhnen. Aber das Blut Jesu Christi hat uns ein für alle Mal mit Gott versöhnt und ich brauche keinen Tempel mehr, ich brauche keine Religion mehr, ich brauche keine Vorschriften mehr. Ich bin durch Christus versöhnt, eine neue Schöpfung in Jesus Christus. Und wenn ich die vielen Kulte anschaue, alle Religionen wussten, wir brauchen etwas. Egal, ob es in Südamerika ist oder irgendwo in Asien, alle Kulte, alle Heidenkulte wussten, wir brauchen eine Versöhnung. Wer kann uns mit Gott versöhnen? Die alten Germanen hier. Ja, die wussten auch, wir brauchen eine Versöhnung. Die Griechen wussten, wir brauchen eine Versöhnung. Aber wer kann uns versöhnen? Der Mensch sucht eine Lösung, aber er schafft es nicht. Und die Gebote im Alten Testament, sie testen uns nur unseren Gehorsam. Bist du Gott gehorsam? Das ist alles. Manche Gebote ergeben für mich gar keinen Sinn. Aber ich sehe nur eins, Gott testet. Bist du wirklich gehorsam? Gehst du auf diese Kleinigkeiten ein? Ja, viele Dinge haben keinen Sinn. Ich könnte euch auflisten, aber dazu reicht meine Zeit heute Abend oder heute Nachmittag nicht. So, die testen unseren Gehorsam. In Galater Kapitel 2, Vers 21 lese ich, wenn wir durch das Gesetz den Himmel erreichen könnten und so weiter, dann heißt es dort in Zusammenfassung, dann wäre Christus umsonst gestorben. Wenn wir durch das Gesetz den Himmel uns verdienen könnten, wenn ich mich an meine Schnürsenkel nehmen könnte, mich hochheben könnte oder an meine Haare und so weiter durch die Luft fliegen könnte, da hätte Christus nicht sterben müssen, bräuchte keine Erlösung, bräuchte keinen Heiligen Geist in aller Liebe. Dann hätte er nicht sterben müssen, aber der Mensch konnte nicht auf natürliche Art und Weise erlöst werden. Egal wie viele Ochsen er da geschlachtet hätte. Hätte nicht erreichen. Die Seligkeit, den Himmel, kann der Mensch auf natürliche Art und Weise nicht erreichen. Deshalb, das Gesetz ist ein Bluff. Entschuldigung, dass ich so sage. Es ist sinnlos, bringt nichts. Es hat den Menschen nichts gebracht. Außer Späße nichts gewesen. Da musste Gott einen übernatürlichen Weg schaffen. Und zwar den Sohn Gottes auf diese Erde schicken. So sehr hat Gott die Welt geliebt, Johannes 3, Vers 16, dass es seinen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden oder verloren gehen werden, sondern sie haben ewiges Leben. Wir werden nur auf einem geistlichen Weg errettet. Nicht auf dem natürlichen Weg durch Ochsenblut oder Menschenblut oder welchen Blut auch immer. Auch nicht durch Menschenblut, wie die Inkas und Mayas es versucht haben, einfach beim Leben, dem Leib, den Menschen das Herz aus dem Leib zu reißen. Schrecklich. Und zwar noch edlen Leuten, Prinzen und Prinzessinnen. So auch, ja, auch wir werden nicht gerettet durch geistige und körperliche Übungen. Da kannst du meditieren, bis du grün und blau bist. Und kannst Yoga-Übungen machen und kannst trainieren und kannst religiöse Klimmzüge veranstalten. Du wirst doch keinen Frieden finden. Wir haben auch keinen Frieden gefunden durch positives Denken, durch gute Worte, durch Meditationen oder und so weiter. Auch nicht durch Glauben. Jetzt bitte halte dich fest, ich sage auch nicht durch Glauben. Der Glaube, ich muss eine Person haben, ich muss eine Bezugsperson haben, die drüben adressiert hat, die drüben eine Adresse hat, im Himmel, in dem Jenseits. Und das ist Jesus Christus. Ich kann mich selber nicht erlösen. Es kann nur einer, der von außen zu mir kommt, der zu mir in die Grube die Leiter runterlässt oder Seil runterlässt und sagt, halte dich fest jetzt, halte dich an das Seil fest. Wir sind erdgebunden und wir müssen also von jemandem errettet werden, der nicht mehr erdgebunden ist, der mal erdgebunden war. Der weiß, was das ist und was das bedeutet. Der im Flüchtlingslager zur Welt gekommen ist, der irgendwie in der Wüste gelebt hat und der von Satan versucht wurde, der ja als Wanderprediger nicht anerkannt war, der all die Tiefe des Menschen durchgemacht hat, verspottet, verhöhnt und ja verraten wurde von seinen besten Freunden. Der muss uns retten, der uns also drüben kennt. Ich brauche eine Bezugsperson von drüben. Und das ist Jesus Christus. Und da war noch niemand da. Du kannst nicht also von selber hochfliegen. Du kannst höchstens 1,50 Meter springen. Oder Sportler können vielleicht 5-6 Meter mit springen. Also wenn sie noch eine Stange dabei haben. Aber du kommst nicht höher von nicht, denn du bist an die Erde gebunden. Leider, leider, leider. Du kannst nur von einem Außerirdischen erlöst werden. Durch einen Eingriff von außen. Auch deine Schwierigkeiten. Viele Menschen haben Schwierigkeiten und denken sich, das kann ich selber lösen. Vergiss es. Die meisten Probleme kannst du in deinem persönlichen Leben selbst nicht lösen, selbst wenn du es lösen möchtest. Da muss ein Arzt kommen. Da muss jemand kommen, der dich ermutigt. Da muss jemand kommen, der dir hilft. Verstehst du, du brauchst die Hilfe von außen. Nur ein Fremder kann dir helfen. Ja, nur ein Fremder. Und der Mensch braucht die fremde Hilfe hier in dieser Welt, denn er kann nicht gerettet werden auf irgendeinen anderen Weg. Ein Schiffbrüchiger auf hoher See Da kann er strampeln, so viel er will. Er wird ertrinken, denn er kann sich nicht auf Dauer übers Wasser halten. Und deshalb ist Jesus gekommen, um Menschen zu erlösen, die von Satan überwältigt waren. Wir Menschen brauchen Hilfe, fremde Hilfe. Das ist die erste Hilfe. Wir brauchen erste Hilfe. Pastor, ich denke nur an die Geschichte vom verlorenen Sohn. An dem mache ich schon so lange rum. Also ich weiß nicht, wie lange schon. Jedes Mal entdecke ich was Neues an dieser Geschichte. Der verlorene Sohn oder den barmherzigen Samariter wäre gar nicht gerettet worden, hätte es gar nicht überlebt. Der Priester, der geht, sein Gesetz zu erfüllen. Und der Levit, der sagt, ich muss auch im Tempel dienen. Die gehen nur dem Gesetz nach. Aber der Samariter sagt, nee, ich werde diesem Kerl hier helfen. Jesus ist dieser Samariter, dieser barmherzige Samariter. Alle gehen an uns vorbei und nur er bleibt stehen und hilft. Nur er kann uns auch wirklich helfen. Die anderen haben Angst zu helfen. Und wenn sie helfen, sagen, ja, wir können nicht weiterhelfen. Dann muss der liebe Gott ihnen helfen. Da hilft nur noch beten, sagen sie manchmal. Und entlassen dich. Die anderen erfüllen nur die Gebote, der Levit und der Priester. Sie helfen einem nicht. Sie halten eine Predigt, einen Referat, einen Vortrag. Sie können an dich höchstens denken. Da liegt unten da zwischen Jerusalem und Jericho einer auf der Straße, der ist ausgeraubt und ausgeplündert. Aber helfen können sie nicht. Die können vielleicht beten, sagen, ich bete für dich in den Tempel, aber helfen tut nur der barmherzige Samariter, alle anderen gehen vorbei. Sie können auch nicht helfen, selbst wenn sie wollten. Und dieser Samariter, wenn du darüber meditierst und nachdenkst, der gibt seinen Esel, die anderen hatten keinen Esel dabei gehabt. Die sind nur so gelaufen zu Fuß, per Pedis. Und der hat sein Wein zur Verfügung gestellt, der hat sein Öl zur Verfügung gestellt, der hat sogar Geld gehabt, der bringt ihn sogar zur Herberge. Ich bin mal diese Strecke mal abgelaufen, von Jerusalem nach Jericho, mal auf einer Israelreise. Und da ist noch, man nennt es die Herberge des barmherzigen Samariters und so weiter. Ich weiß, wie es dort aussieht. Und in dieser Hitze, es ist schon Opfer, verstehst? Dieser Samariter bringt so viel Opfer. Der bringt den Eselstelle zur Verfügung, da transportiert er, da bringt er das Öl, dann Wein und ja. Und dann sagt er zu dem Wirt dort, und hör mal, wenn ich wieder zurückkomme, bezahle ich noch, wenn was fehlt. Denn da wusste ich, werde hier zurückkommen. Und das ist Jesus, wenn noch was fehlt, werde ich bezahlen. Also das schönste Bild ist hier von der Gnade Gottes, von der Liebe Gottes, dieser barmherzige Samariter. Der barmherzige Samariter hat Liebe und Gnade. Er macht dem Mann keine Vorwürfe, ja, hättest besser aufpassen sollen, hättest von Jerusalem nicht weggehen sollen, hättest nicht dort bleiben können, hättest vielleicht einen Kumpel mitnehmen sollen. Ich weiß nicht, was sie sich da gedacht haben, verstehst du? Oder die anderen, was sie dem vorgeworfen, hättest mir gebetet, mir Gott vertraut, mir auf den Heiligen Geist gehört, wäre das alles nicht passiert. Oder gerade zu einer ungünstigen Stunde, dass du diesen Weg bergab gelaufen bist, dann nach Jericho. Ja. Also dieser Samariter, dieser barmherzige Samariter hat keine Moralpredigt gehalten, keine Vorwürfe gemacht, ihm keine Leviten vorgelesen. Prima, ich mag's, den Mann. Und das ist Jesus. Jesus ist der barmherzige Samariter, Halleluja. Wäre bloß, ja, dieser Samariter nicht vorbeigekommen, wäre nicht, ja, hätte keine Hilfe erlebt, wäre verreckt dort auf der Strecke. Und so viele Menschen verrecken, weil sie von Jesus nichts hören, Jesus ihnen nicht begegnet. Ja, viele Menschen verlieren die Gegenwart Gottes, weil keiner vorbeigeht. Bitte helfen Sie. Ich kann mir vorstellen, der hat gerufen da zu dem Levitenpriester. Bitte helfen Sie mir. Ja, beruhige dich, verstehst du? Und dann würden Sie vielleicht irgendwas Frommes erzählt haben, vielleicht ein Gebet noch gesprochen, vielleicht gesegnet im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und dann wären Sie weitergelaufen. Aber dieser Samariter hat wirklich praktisch geholfen. Die Barmherzigkeit Gottes rettet uns, und zwar umsonst, aus Gnaden. Und das ist ein großer Unterschied. Nicht nach dem Gesetz, ich muss jetzt zu meinem Gottesdienst rennen, ich muss mal in die Kirche gehen. Nein, aus Liebe wird er gerettet. Und der Samariter bezahlt noch alles. Zahlt noch drauf. Du musst Geld gehabt haben, das muss ein reicher Mann gewesen sein. Und wenn es noch was fehlt, bezahle ich, wenn ich zurückkomme. Der arme Kerl muss nichts tun. Es ist alles umsonst und das ist Gnade, das ist nicht Gesetz, das ist nicht Vorschrift. Er muss in keiner Kirche beitreten, er muss nirgendwo Mitglied werden, er muss keine Regeln halten, streng dich an, ein bisschen positiv zu denken. Nein, er muss keine guten Werke tun, kann er gar nicht tun, selbst wenn er wollte, er ist ja zusammengeschlagen worden. Ja, er kann seine Gesundheit nicht verdienen. Das macht alles der Samariter. Bezahlt es und pflegt es und bezahlt sogar den Wirt, dass er noch auf seine Kosten kommt. Und es geschieht alles auf Kosten des Samariters. Und das ist Gnade. Der Unterschied von Gesetz und Gnade. Und Jesus erzählt diese Geschichte. Aber die meisten sagen, so müssen wir barmherzig sein. Nein, es ist ein Bild auf Jesus, nicht auf unser Humanismus und nicht nur auf Barmherzigkeit und Güte und was dergleichen. Das ist ein Bild auf Jesus. Das ist unser Jesus. Alles andere kannst du vergessen. Den ganzen Humanismus kannst du vergessen. Die haben vielleicht auch humanistisch gedacht, der Levit und der Priester. Aber das bringt nichts. Der Mann braucht Hilfe, praktische Hilfe. Seine Heilung und seine Genesung und seine Wiederherstellung ist ein kostenloses Geschenk der Gnade. Eine unverdiente Gnade wird ihm hier zuteil. Unverdient. Jesus kam, um das Gesetz zu erfüllen. Ja, dass er wieder gesund wird, dass er wieder auf die Beine kommt, dass er wieder hergestellt wird. Und so erhält man Erlösung. Ganz einfach, schlicht und einfach. Jesus starb für uns, er opferte sich für uns vollkommen und vollständig auf, damit wir nicht mehr sterben müssen. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Halleluja. Und wir genießen nur auf seine Kosten den Himmel, die Segnungen Gottes und sind happy. Die guten Werke kommen aber erst nachdem wir gesund sind, nachdem wir gerettet sind, dann schreiben wir einen Dankesbrief an unseren Samariter, der uns geholfen hat. Dann loben wir und sagen und erzählen überall, dieser Mann ging an mir nicht vorbei, der hat mich lieb gehabt. Die anderen kannst du alle vergessen in der Kirche, in der Synagoge oder wo sie auch immer da als Priester dienen. Oder die Leviten da, die ganzen Diakone, die kannst du alle vergessen. Die kannst du alle vergessen. Die haben mir nicht geholfen. Aber dieser eine, Jesus nimmt die Sünde an. Halleluja. Und er hat mich nicht in den Stich gelassen. Er ließ mich nicht allein. Er hat sogar mich er hat nicht gesagt, komm, ich helfe dir ein bisschen auf die Beine, jetzt gehst du zu dem Mann in der Herberge. Nein, er hat dorthin gebracht und hat den Mann sogar ermutigt, sorgen Sie für meinen Patienten sehr gut. Oder für meinen Klienten, was es auch immer ist. Sorgen Sie gut und ich bezahle Ihnen noch. Ich bezahle es Ihnen noch. Der Priester und der Levit gingen vorbei. Aber hier, Jesus geht nicht an Menschen vorbei. Warum? Weil er eine Aufgabe hat. Er kam, um die Menschen zu erlösen, zu befreien, die von Satan überwältigt waren. Und die Menschen sind überwältigt worden. Die Frage ist, woher kommt das Gesetz? Du sagst vielleicht von Gott. Ja, aber Gott hat das Gesetz nicht gebracht. Die Engel haben Moses die Gesetzestafel gegeben. Weißt du, Gott hat es nicht gegeben. Dieses Gesetz wurde auch danach jetzt zerschlagen, bevor es die Erde überhaupt erreicht. Kein Mensch konnte das Gesetz halten, überhaupt nicht halten. Als Moses runterkommt, dann tanzen sie um das goldene Kalb und Moses sagt, verflucht nochmal, ich habe hier von Gott das Gesetz bekommen. Die Engel, steht in der Bibel, sind die Überbringer des Gesetzes gewesen. Und selbst die Engel konnten es nicht halten. Und wer soll das Gesetz überhaupt halten können? Der Buchstabe tötet. Der Geist ist es, was lebendig macht. Und Jesus hat uns keine Buchstaben gebracht. Er sagt, den Alten ist gesagt, aber ich sag's euch. Und dann kannst du angucken, was da alles gesagt wird. Die Gnade ist es, das Größere als das Gesetz. Und bevor das Gesetz kam, war die Gnade. Abraham hat kein Gesetz gehabt. Noah hat kein Gesetz gehabt. Und lange Zeit, bevor Israel, 400 Jahre, als sie in Ägypten waren, sie haben kein Gesetz gehabt. Denk drüber nach, nur zur Information. Wir sind gerettet durch die Gnade und nicht durch den Verdienst, auch nicht durch unser Verdienst. Wir können den Himmel nicht verdienen. Wir sind gerettet durch Gnade und nicht durch die Werke, sagt die Bibel klipp und klar. Und wir werden auch nicht gerettet durch die Werke grundsätzlich. Manche glauben, wenn ich in der Bibel lese und die Bibel studiere, dann werde ich gerettet. Ja, der Teufel liest auch die Bibel und ist nicht gerettet. Und der Teufel betet auch. Ja. Oder manche sagen, wenn ich bete und faste, werde ich gerettet. Nein, durch Werke werden wir nicht gerettet. Durch Selbstkasteiung, Askese und Entsagung, durch alle möglichen Verzicht, ich werde nicht gerettet. Oder durch Kirchenbesuch werde ich nicht gerettet. Ich werde nicht gerettet, indem ich mal meine Hand strecke und mich für Jesus entscheide. Nein, ich werde nicht gerettet. Ich werde nur gerettet, wenn ich die Gnade erlebe und annehme und diese Gnade in meinem Leben hineinkommt und wirkt. Ich werde auch nicht gerettet durch Zehnten und Opfergaben, obwohl das gut und schön und nett und lieb ist. Ich werde nicht gerettet, wenn ich Kranke besuche oder hungrige speise oder in Seenot geratene Leute aus dem Mittelmeer irgendwo rausfische. Ich werde nicht gerettet durch Evangelisierung, indem ich auf die Straße gehe, missioniere und predige. Ich werde errettet allein aus Gnade. damit sich niemand rühmen kann. Selbst der Schächer wird gerettet aus Gnade. Heute noch mit mir wirst du im Paradiese sein, sagt der Herr Jesus. Jesus sagt, du tust je länger, je mehr. Das sind die vielen Frommen, die kapieren nichts. Die denken, ich muss was tun für meine Erlösung. Gar nichts. Hör auf, was zu tun für deine Erlösung. Du kannst nicht. Da ist in Argentinien predigt ein Mann Gottes, ein feuriger Evangelist, so dynamisch, dass die Leute im Raum vibrieren und zittern. Dann springt ein Mann auf und kommt trennt nach vorne und sagt, Pastor, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Dann sagt der Pastor, junger Mann, Sie sind 2000 Jahre zu spät geboren. Früher hätte es vielleicht noch was tun können, aber heute ist es zu spät. Es ist alles getan. Es ist alles bezahlt. Und viele kapieren das nicht. Es ist alles bezahlt. Der Schächer, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Jesus hält, was er verspricht. Und der Erste, der ins Paradies einging, war der Schächer. Nachdem Jesus verschied und sein Geist aufgab. Und er hat alle Gefangenen, alle, die irgendwie im Totenreich waren, die hat er zu sich geholt. Unsere Aktionen tragen nur bei, um meine Beziehung zu Jesus zu festigen. Wenn ich nachher Jesus erlebt habe, wenn ich gläubig geworden bin, dann ist die Taufe, dann ist Kirchenbesuch, dann ist Opfer und Zehnten und so weiter. Das ist dann nur noch Herzenswerke, die aus dem Herzen kommen, aus Liebe herauskommen, um meine Beziehung zu Jesus zu festigen. Aber sie retten mich nicht. Ich werde errettet, selbst wenn ich keinen Cent dem lieben Gott gebe. Ich werde gerettet, wenn ich niemand sage, Jesus lebt. Ich werde gerettet. Ich muss da nicht groß missionieren und so weiter. Oder mich taufen lassen oder noch zum Abendmahl gehen. Der Schächer konnte das alles gar nicht. Und wurde doch ins Paradies eingelassen. Ja, unsere Aktionen, die ich nur spät nachher, wenn ich gerettet bin, dann werde ich alles dran setzen. Ja, wem viel vergeben ist, der liebt viel. So steht es in der Bibel von der Maria Magdalena. Dann werde ich Jesus verherrlichen, dann werde ich sein Reich bauen, dann werde ich ganz genau alles seine Wünsche von Augen ablesen, was mein Heiland alles will. Das werde ich tun und springen und sofort bereit sein. Dann werde ich meine Berufung festmachen. Oh Heiland, du hast mir so viel gegeben. So wie der Graf Zinzendorf in Louvre, dort in Paris, seine Erfahrung mit Jesus hatte als kleiner Bub, als er den Gekreuzigten sah, das tat ich für dich, was tust du für mich? Erst wenn du die Gnade erlebt hast, dann springst und rennst und machst alles für den Heiland. Erst wenn ich erlöst bin, nützt mir meine Werke etwas. Um Gott ja, in meinem Leben zu verwirklichen, um Frucht zu tragen, gute Frucht zu bringen, dann werde ich beschnitten. Und was weiß ich, was alles in meinem Leben passiert, damit ich wirklich erfolgreich bin in meinem geistlichen Leben. Jesus hat mich erlöst. Er hat die Schallmauer Gottes durchbrochen, diese dicke, feste Mauer, diese Grenze übertreten, die Trennung zwischen mir und Gott. Vater, vergib ihm, denn er weiß nicht, was er tut. Und Jesus am Kreuz uns die Vergebung ausgesprochen. Wenn du bis jetzt noch keine Vergebung hast, hör das Wort vom Kreuz. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Du hast Vergebung, du wirst es nur annehmen. Jesus hat den Starken das Gesetz gebunden, das Gesetz des Todes, der Grafikation und so weiter. Diese Dinge können uns nichts mehr anhaben. Wir leben oder ob wir sterben. Wir sind des Herrn. Wir sind nicht mehr gebunden an diese Erde. Also ich bin kein Erdling mehr. Der Tod trennt uns nur von dem Sichtbaren, von diesem Materiellen, von diesem Ungöttlichen, von diesem Antigöttlichen. Das Unsichtbare bleibt alles. Ja, was mir erhalten bleibt, der Friede Gottes, das Geistliche, das bleibt mir erhalten für Zeit und Ewigkeit. Denn da heißt es, wenn wir den Heiligen Geist haben, in unserem Geist, und sich der Heilige Geist mit meinem Geist sich vermischt, manche haben da Angst, die denken, da wird was Komisches draus werden. Nein, mein Geist hört das Zeugnis des Heiligen Geistes und sagt, dass wir Kinder Gottes sind. Und dieser Heilige Geist wird bei uns bleiben, ewiglich. Auch wenn wir 1000 Millionen Jahre verstorben und schon ja, verwest sind und uns gar nicht mehr gibt, vielleicht nur noch ein paar Knochen irgendwo, dass man ausgräbt, das Geistliche, das Göttliche bleibt, das, was von Gott kommt. Und Jesus tut, was er verspricht. Er hält seine Zusagen, das ist mein Thema. Ich denke nur an den römischen Hauptmann, der zu Jesus kommt, der seinen Knecht hat, der ist gelähmt, hat Schmerzen. Und dann sagt hier der Hauptmann, mein Knecht liegt zu Hause und ist gelähmt und leidet große Qualen und so weiter. Und Jesus sagt in Matthäus 8, Vers 7,
ich will kommen und ihn gesund machen. Dann sagt er, du musst nicht kommen, Herr. Du siehst, ich sage, ich bin auch ein Soldat. Wenn ich was sage, dann funktioniert das. Sprich nur ein Wort und mein Knecht wird gesund. Du siehst, der Mann glaubt mehr als alle Juden damals geglaubt haben. Die haben an Jesu Wort nicht geglaubt. Die haben gesagt, du, das ist so ein Mensch, ein Rabbi, ein Lehrer, Wanderprediger. Was will der schon erzählen? Aus Nazareth, da kommt nichts Gutes und dergleichen. Aber sprich nur ein Wort und mein Knecht wird gesund. Was sagt das mir? Was sagt mir diese Stelle? Jesus will gebeten werden. Bitte den Herrn und es wird dir gegeben werden. Und Jesus, ja, kommt als Martha, ruft und Martha sagt, Meister, mein Bruder Lazarus stirbt, komm, ganz schnell. Und dann sagt Jesus, ich werde kommen und sagt schönen Gruß, er schläft nur. Und was machen die Leute da? Die sagen also, wenn er schläft, wird es besser werden mit ihm. Und dann verzögert er sich und da beschäftigt er sich mit was anderem noch, kommt zu spät und dann sagt die Martha, bemühe dich nicht mehr, Meister, mein Bruder ist gestorben. Und Jesus sagt, nee, das gibt's nicht, kann gar nicht wahr sein. Der schläft nur, er geht zum Grab, aber geh nicht hin, das hat gar keinen Wert, der stinkt schon, der ist schon in die Verwesung übergegangen. Jesus kommt zu seiner Zeit, wenn Kairos ist. Verstehst, eure Zeit ist immer, aber meine Zeit ist noch nicht gekommen, sagt der Herr. Er verspätet sich auch nie. Er kommt und sagt, wo habt ihr hingelegt? Hier, rollt den Stein weg. Und dann sagt er, Vater, ich danke dir, dass du mich alle Zeit hörst. Und dann dreht er sich um und sagt, Lazarus, komm mal raus. Und dann kommt diese Mumie raus, eingewickelt und verpackt, so wie damals die Toten beerdigt worden sind. Kommt raus, die können es gar nicht fassen. Macht ihn frei, löst ihn. Und die Menschen werden mein Wort hören und die Toten werden auferstehen, steht in der Bibel. Und Jesus hat Macht über den Tod. Er ist Gott, er ist Herr. Und zwar über das ganze Universum. Mir ist gegeben, alle Macht im Himmel, irgendwie über den Sternen weit weg. Und hier auf Erden und unter der Erde, in der Unterwelt. Und Jesus erfüllt sein Wort. Ich werde kommen und ich werde helfen. Er erfüllt seine Versprechungen. Sein Wort kommt nicht leer zurück, steht in der Bibel. So wie der Regen und der Schnee von dem Himmel fällt und bringt Frucht und Resultate, so ist auch mein Wort, sagt Gott, mein Wort kommt nicht leer zurück. Jesu Worte sind keine Menschenworte. Das wusste der Teufel ganz genau. Er sagt, sprich nur ein Wort zu den Steinen und sie werden Brot werden. Der Teufel wusste ganz genau, sprich nur ein Wort, dann passiert was. Aber stell mal vor, Jesus wäre, er hätte zu den Steinen gesprochen, Steine werden Brot, dann wäre alles nur Matsch auf dieser ganzen Welt. Wir hätten keine Steine mehr, keine Berge mehr, gar nichts, keine Versteinerungen mehr. Steine werden Brot. Er hat nicht gesprochen. Meine Zeit ist noch nicht gekommen, sagt er. Und der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. In aller Liebe. Jesu Worte, haben Macht, das hat der Teufel bestens gewusst. Die unsichtbare Welt weiß, Jesu Worte haben Macht. Menschenworte verursachen nur Frust und Depression, aber seine Worte, Wind, sei still. Und dann winkt er. Und dann ist es plötzlich Ruhe. Wer ist das, der Wind und Wetter gehorcht? Wer ist das? Oder zu dem einen, was er sagt, dann nimm, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Ach, sowas haben wir noch nie gesehen. Jesu Worte sind machtvolle Worte. In Markus Kapitel 1, Vers 22. Und sie entsetzten sich über seine Lehre, über die Lehre Jesu, was er so gepredigt hat. Und sie entsetzen sich, und zwar permanent überall. So haben unsere Schriftgelehrten und Pharisäer nicht gesprochen. Unsere Rabbiner, unsere Lehrer, unsere Philosophen, die haben nicht so gesprochen. Und sie entsetzen sich über seine Lehre, denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie die Schriftgelehrten. Weißt du, die Schriftgelehrten haben gesagt, Papa sowieso hat gesagt, Rabbi sowieso hat gesagt, und Professor hat sowieso gesagt, und so weiter, und der Philosoph hat so und so gesagt, verstehst du? Immer was die Menschen erzählt haben. Aber Jesus sagt, ich sage euch. Und du erlebst Probleme. Du machst Stürme durch, Erschütterungen durch. Du leidest, du zerbrichst, du hast Beschwerden. Geh zu Jesus, so wie der Hauptmann. Herr, sprich nur ein Wort zu mir. Und wisst ihr, genau das ist, was wir brauchen. Wir brauchen ein Wort von Jesus, nicht ein Wort von Pastor Martudis und nicht ein Wort von irgendjemandem, Bruder, Schwester oder wen auch immer, auch kein Wort vom Papst. Du brauchst ein Wort vom Herrn. Und das verändert deine Situation, deinen Zustand, deine Lage. Das nimmt den Druck in deinem Leben weg. Das löst die Spannung auf. Sprich nur ein Wort. Unser Leben ist in Gottes Hand, Brüder und Schwestern. Und es liegt an Gott, Weißt du, er muss nur ein Wort sagen. Und deshalb hör, du solltest viel mehr hören. Was sagt der Herr auch hier durch diese Predigt? Was sagt der Herr? Und Gott legt alles fest in unserem Leben, auch unsere Lebenszeit, wie lange wir leben sollen. In 1. Mose 6, Vers 3. Und da sehen wir, es stimmt alles, was Gott sagt. Es stimmt alles, was Gott sagt. In 1. Mose 6, Vers 3, da heißt es, da sagte der Herr, das ist bei der Sintflut, die Menschen sollen nicht mehr alt werden. Sie werden von meinem Lebensatem nicht für immer leben. Sie werden das nicht lange genug haben, denn sie sind schwach und anfällig für das Böse, die Menschen. Also, sie lassen sich von meinem Geist nicht mehr sagen. Und ich werde die Lebenszeit auf 120 Jahre begrenzen. Und du wirst kaum Leute finden, die können 102 Jahre werden oder können sogar 110 Jahre alt werden. Aber du wirst kaum Menschen auf dieser Welt finden, die 120 überschreiten. Gott hat es festgelegt. Gott legt die Grenzen fest, Gott legt für alles fest. Er hat die Autorität. Gut, es gibt ein paar Ausnahmen, aber hier 120 Jahre. Wir leben ein begrenztes Leben. Meine Zeit liegt in seinen Händen. Und Moses, der selbst da diesen Spruch losgelassen hat, das Leben wird 70 oder 80 Jahre, verstehst du, da war es nur Mühe und Plage, der ist selber 120 geworden. Gott macht Ausnahme. Ich lese hier in 1. Mose 28, Vers 15, als Jakob nach Mesopotamien floh, hat Gott mit ihm im Traum geredet, diese Himmelsleiter, und dann sagt er zum lieben Gott, lieber Gott, wenn du mich behalten, wohlbehalten nach Hause bringst, dann werde ich und so weiter dir ein Haus bauen. Und dann hat Gott weiter gesagt, zu ihm mit ihm gesprochen und so weiter. Und Gott legt ein Gelübde ab. Dann hier sagte, wenn du mich auf meinem Weg behalten wirst, dann geh und mir gut geht und ich Brot zum Essen habe und Wasser zum Trinken und Kleidung zum Anziehen und dergleichen, damit ich wieder nach Hause, ins Haus meines Vaters in Frieden gehe, dann werde ich dir ein Haus bauen. Also das setzt voraus, Gott, wenn du dich bewährst, wenn du mich nicht verlässt, bis du alles getan hast, wovon du geredet hast, ich warte auf dein Heil, ich warte auf deine Rettung, und das, was passiert? Und dieser Stein hier, das ist jetzt mein Pult, aber dieser Stein ist der Zeuge. Und ich setze das hier als Zeuge, wenn ich zurückkomme, wenn das wirklich alles wahr ist, was du mir hier jetzt im Traum erzählt hast, dann werde ich sogar dir den Zehnten geben. Und Gott tut, was er verspricht. Mein Thema ist, Gott tut, was er verspricht. Und natürlich vergehen über 20 Jahre. Und er hat alles, ja, dem Jakob geholfen. Auch als sein Schwiegervater, dieser Laban, das war ein Schlitzohr, das geht nicht mehr, der hat ihn immer wieder reingelegt, schon bei der Wahl der Frauen und dergleichen. Und dann sagt er, als er sogar am Schluss irgendwas mit dem Jakob machen möchte, rede freundlich mit Jakob. Verstehst du, sonst kriegst du mit mir zu tun. Da hat er schon Schiss gehabt vor Gott. Ja, und hier sehe ich, und dann auch später, als er nach Hause geht, da kommt der Esau. Woher hat er das alles gewusst, dass der Jakob nach Hause geht? Vielleicht hat er sich rumgesprochen. Gut, Mundfunk hat damals auch noch schon funktioniert. Aber hat sich rumgesprochen und plötzlich kommt der Esau. Ja, der hat plötzlich Angst gekriegt, der Jakob. Der wird sich rächen an mir. Und Gott sagt, ich werde für dich streiten, ich werde dich beschützen und ich bringe dich wieder zurück in das Haus deines Vaters. Und als die beiden begegnen, gut, das war ein Kampf. Jakob hat eine ganze Nacht kämpfen müssen. Ihm ist nichts erspart geblieben. Aber dann kommt der Esau, begegnet ihn. Und die fallen um den Hals, beten füreinander, danken Gott, dass sie sich jetzt wieder sehen dürfen, dass Gott den Esau gesegnet hat und dass Gott den Jakob gesegnet hat. Beide haben 12 Stämme, sind genau gleich gesegnet, Zwillinge auf gleicher Ebene, das Gleiche erreicht und dergleichen. Gott hat das Herz von Esau verwandelt auf dem Rückweg. Ich werde dich beschützen. Und wenn Gott zu dir gesagt hat, ich werde dich beschützen, dann kannst du Gift nehmen und wirst nicht sterben. Ja, in aller Liebe. Dann kannst du machen, was du willst. Der Tod, der Teufel wird nichts ausrichten können. Da können die Leute dich hassen, dich ablehnen, dich verspotten. Die können machen, was sie wollen. Die werden dir nichts anhaben können. Ich werde dich beschützen. In Jesaja Kapitel 41, Vers 8, da lese ich über die Nachkommenschaft Jakobs. Das sind die Kinder Gottes heute. Das Volk Gottes, die Gemeinde Jesu und so weiter. Die Nachkommenschaft Jakob, oder du Nachkommenschaft Jakobs, dich habe ich erwählt, du stammst von meinem Freund Abraham ab, dich allein habe ich ließ ich ja, von einem Ende der Erde zum anderen gehen und ich habe dich herbeigeholt, Jakob. Von weit her habe ich dich gerufen und zu dir gesagt, du sollst mir dienen. Dich habe ich erwählt und dich habe ich nicht verstoßen. Das ist Gnade. Ich habe dich nicht verstoßen. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Denn ich stehe dir bei. Hab keine Angst. Denn ich bin dein Gott. Ich mache dich stark. Ich helfe dir. Das kannst du ganz persönlich für dich nehmen, denn wir gehören zu der Nachkommenschaft Jakobs. Ich mache dich stark, ich helfe dir, mit meiner siegreichen Hand beschütze ich dich. Alle, die voller Wut gegen dich toben, werden ein Ende mit Schimpf und Schande bekommen. Die Männer, die dich bekämpfen, die Frauen natürlich vielleicht auch, die Männer, die dich bekämpfen, werden zugrunde gehen. Niemand redet mehr von ihnen. Das ist das Ergebnis. Du Nachkommen Jakobs, Bruder, Schwester, wir sind Nachkommen Jakobs, Halleluja. Vergeblich wirst du dich umsehen, nachdem die mit dir Krieg führten. Wo sind sie denn? Und du wirst sie nicht mehr finden. Wo sind sie geblieben, deine Feinde? Wirst du dich umgucken und staunen und fragen? Sie sind verschwunden, als ob sie nie gegeben hätte. So steht es hier in meiner Übersetzung. Denn ich bin der Herr, dein Gott, und ich nehme dich an deiner rechten Hand und ich sage, hab keine Angst, auch jetzt bei Corona und all das, was ist. Hab keine Angst, ich helfe dir. Auch wirtschaftlich, auch wenn alles pleite geht. Vielleicht muss es pleite gehen, damit die Kinder Gottes wieder Wunder erleben, damit gläubige Geschäftsleute den Segen Gottes erleben, was es bedeutet. Gott, ich war dir treu, ich habe all die Jahre meinen Zehnten gegeben, ich habe dir gedient und jetzt bist du dran, jetzt bin ich pleite. Herr, jetzt kann ich nicht mehr weiter, jetzt musst du mir helfen. Und Gott wird einen Unterschied machen zwischen dem, der Gott dient und Gott nicht dient. Lies Maleachi, Kapitel 3. Ja, und ich glaube, wir gehen in eine Zeit, wo Gott seine Hand, seine schützende Hand über die Nachkommen Jakobs halten wird. Ich werde sie versorgen. Ich werde sie durchtragen in Zeiten der Not. Gottes Worte erfüllen sich. Weißt du, solange ich den Segen Gottes nicht brauche und so weiter, solange mir gut geht, solange ich den Staat habe, der mich versorgt, und was weiß ich, das Sozialamt, die Krankenkasse oder die Rentenanstalt, da brauche ich die Hilfe Gottes nicht. Aber wenn ich nichts mehr habe, dann habe ich dich, Herr. Und du wirst mich nicht in den Stich lassen. So wie beim Jakob, diesem armen Jakob. Und du wirst nicht betteln müssen. Und du wirst nicht auf alle vier kriechen müssen. Gott wird dich durchtragen. Hesekiel Kapitel 12, Vers 23 lese ich weiter. Gott ist ein treuer Gott. Und Gott sagt, richte dem Volk aus, sag dem Volk Gottes, sag den Kindern Israel, sag den Gläubigen, was ich ihnen zu sagen habe. Sag ihnen, die Zeit ist gekommen. Und vielleicht ist die Zeit auch jetzt gekommen. Die Zeit ist gekommen, in der sich all die Visionen erfüllen. Ist für mich so fantastisch, die alten Visionen von 2008, wo Gott mir immer wieder mal gegeben hat damals, die treffen jetzt erst so richtig ein. Jetzt kann ich sagen, Mensch, Herr, hätte es heute mir sagen müssen, nicht nur vor 2008. Diesmal, geh mal auf meine Seite, da habe ich einige dieser Visionen veröffentlicht. Die Zeit ist gekommen, in der sich all die Visionen, die Prophezeiungen, die Inspirationen, all das, was du gegeben hast, das geht jetzt in Erfüllung. Kannst nicht fassen. Jetzt kann ich es brauchen. Jetzt, wo es alles fehlt, vorne und hinten. Und dann Hesekiel 12, Vers weiter. Die Verse weiter. Denn ich, der Herr, rede zu euch. Und was ich verkünde, das trifft ein. Er lässt nicht mehr lange auf sich warten. Glaub mir, die Wehen gehen gleich vorbei. Verstehst du, das erste Weh ist vorbei. Es lässt sich nicht mehr so lange warten. Die Zeit geht viel, viel schneller. Und wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden. Noch zu euren Lebzeiten werdet ihr sich alle meine Voraussagen erfüllen, noch zu eurem Lebzeiten. In der Bibel heißt es einmal, Matthäus 24, diese Generation, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis sich das alles erfüllt. Ja, wir sind mittendrin. Und darauf sagt der Herr, darauf gebe ich Gott, der Herr, mein Wort. Gott tut, was er verspricht. Ja. Gott tut, was er verspricht. Der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Gott hat Abraham einen Sohn versprochen und 25 Jahre muss der Mann warten, bis der Junge kommt. Er hat noch Dummheiten gemacht, Fehler gemacht in seinem Leben und trotzdem, er hofft auf die Verheißung, Gott hat es versprochen, ich und meine Sarah, wir werden noch einen Jungen kriegen. Gott hält, was er verspricht, auch wenn es Jahre, Jahrzehnte vergehen. Lass dich nicht entmutigen. Das zu erwarten, was Gott dir persönlich versprochen hat in deinem Leben, auch wenn alles dagegen spricht, auch die Widerstände, wenn sie da sind, überhöhe diese Widerstände, stopf deine Ohren voll mit Watte oder mit was auch immer, mit Oropax. Ja, übergehe die Widerstände, ignoriere, Gott hat versprochen, Sarah, das wird klappen, bei uns wird es klappen. Und ich hab noch mal eine Predigt auch, warum es geklappt hat, warum es lange Zeit nicht geklappt hat. Ja, Gott ist in der Lage, das zu tun, was er verspricht. Oft sind wir die Blockaden, wir blockieren es. Gott könnte viel mehr tun und viel mehr bewirken. In Hiob Kapitel 42, Vers 2 steht auch hier was Schönes. Ich erkenne, dass du alles vermagst. Halleluja, das sagt der alte Hiob. Und nichts, das du dir vorgenommen hast, ist dir zu schwer. Nichts ist dir zu schwer. Gott, ja, jemand hat mal gefragt, was kann Gott nicht? Ja, und es gibt eigentlich in diesem gesamten Universum etwas, was Gott nicht kann. Gott kann nicht lügen, Nummer eins. Aber Gott, ja, sonst kann Gott alles. Gott kann nicht lügen. Erfahre die Treue Gottes. In Hebräer Kapitel 6, Vers 18 lese ich, Gott, du kannst nicht lügen. Du kannst nicht lügen. Jede Verheißung, die er ausgesprochen hat, hat sich im Alten Testament erfüllt. In der Bibel finden wir 277 Verheißungen, die Gott den Menschen gegeben hat. Und die meisten haben sich schon erfüllt. Die allermeisten. In 5. Mose Kapitel 7, Vers 9 steht, erkennt deshalb, dass der Herr, euer Gott, der wahre Gott ist. Nicht nur wie diese Götze Bell beim Daniel in diesen Apokryphen. Er steht, erkenne, dass Gott der wahre Gott ist, der treue Gott ist. Er ist der treue Gott, der über 1000 Generationen hinweg seinen Bund mit denen hält, die ihn lieben und seinen Geboten nachkommen. 1000 Generationen. Eine Generation, rechne ganz billig, 40 Jahre. Weißt du, wie viel ist? 40 mal 1000. Du kannst noch lang warten. Oh, guck mal. Und all diese Verheißungen, die Gott Abraham gegeben hat, sind bis heute noch nicht alle erfüllt. Gott hat so viel versprochen, so viel verheißen. Deshalb gibt es die Juden auf der ganzen Welt. Und deshalb gibt es die Araber und die Palästinenser. All diese Nachkommen Abrahams, dass das nicht nur das Juden, dass die Juden die einzigen Nachkommen Abrahams sind. Ja, da gibt's noch viel mehr. Abraham hat eine ganze Menge Kinder gehabt. Von der Hagar und dann von der Ketura. Ja, eine ganze Summe zusammen. Guck mal, all deine Nachkommen, so zahlreich wie Sand am Meer. Halleluja. Alles, was dort im Orient keucht und feucht, das gehört zu dem Nachkommen Abrahams, nicht nur die Israeliten. Ja, und Gott verändert sich nicht über die ganze Ewigkeit. Er bleibt immer der Alte bis zu 1000 Generationen Geschlechter. Ganz gleich, und jetzt bitte halte ich fest, was Gott mir aufgeschlossen hat, ganz gleich, was für Sünden die Menschen begangen haben, selbst meine Angehörigen, meine Nachkommen, was für Fehler sie machen, ganz gleich, wie böse sie waren und so weiter, um Davids Willen, um Matthäus Willen, um deines Willen und so weiter, sagt Gott, werde ich sie erretten und werde ich meinen Bund halten bis zum tausendsten Glied. Gott ist treu und Gott vergibt, wenn wir Jesus nur annehmen. Halleluja. Die schlimmste Sünde, was ist die schlimmste Sünde? Nicht morden, nicht Ehebruch und nicht stehlen und was weiß ich da und so weiter. Die schlimmste Sünde ist die Ablehnung Jesu Christi, des Sohnes Gottes, die Liebe Gottes abzulehnen. Das ist die schlimmste Sünde. Nicht die Taten, was wir da tun. Das kannst du alles vergessen. Wer Jesus annimmt, der hat ewiges Leben und der wird gesegnet bis ins tausendste Glied. Wer Jesus annimmt, der durchbricht alle Flüche, alle Verwünschungen, denn die Verwünschungen und Flüche, die gehen bis ins dritte und vierte Glied. Nach 120 Jahren ist der Spuk vorbei. Aber die Segnungen gehen bis ins tausendste Glied. Halleluja. Wer Jesus annimmt, für den gibt es keine Verdammnis. 2. Korinther Kapitel 5, Vers 17 steht, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe, ein Neues ist geworden. Richtig übersetzt heißt, ein Neues ist im Werden. Andere Übersetzung gefallen. Ich lese immer gerne die Bibel mit mehreren Übersetzungen. Das gefällt mir. Der übersetzt es so, denn man kann ein Wort manchmal in alle möglichen verschiedenen Formen übersetzen. Das Wort Ehre sei Gott in der Höhe gibt es 25 verschiedene Übersetzungsformen. Und hier auch, ja, eine andere Übersetzung sagt, gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Und was vorher war, ist vergangen. Es ist völlig, hat etwas völlig Neues begonnen. Du kannst alles abschließen und mit Null wieder anfangen. Halleluja. Oder eine andere Übersetzung sagt, wenn also jemand mit Christus verbunden ist, Halleluja, der ist eine neue Schöpfung und was früher war, ist vergangen. Siehe doch, etwas Neues ist im Entstehen, etwas Neues ist im Werden. Gott fängt immer gerne von vorne an. Immer wieder. Das ist sein Hobby. Er macht immer wieder neu. Seine Güte ist alle Morgen neu. Halleluja. Psalm 87, Vers 7. Alle meine Anfänge, alle meine Ursprünge sind in dir, sagt der Psalmist. Mit Gott fängst du heute wieder ganz neu an. Das Licht brennt hier, die Kerze brennt. Ja, und wir machen mit Gott weiter. Ja, Gott tut das, was er verspricht. Mit Gott lässt du dich nicht unterkriegen. Mit Gott kapitulierst du nicht. Mit Gott kommst du überall durch. Mit Gott erreichst du dein Ziel. Auch wenn du schwimmen musst und vielleicht, wenn es nötig ist, sogar fliegen. Von mir aus, verstehst? Er gibt uns Flügel wie Adler. Wir laufen und wir werden nicht müde. So steht es in der Bibel. Ja, sogar wenn du deine Chancen verpasst hast, erhältst du einen neuen Anfang. Gott gibt dir die zweite Chance. Er macht aus den schlimmsten Fehlern in deinem Leben immer noch das Allerbeste. Er heilt die schlimmsten Krankheiten. Er nimmt dem Kranken nicht die Krankheit, sondern er macht ihn frei, dass er nicht siechen muss, dass er nicht leiden muss, dass er die Kraft hat, das zu tragen, die auf den Herren harren, kriegen neue Kraft. Er vergibt die größte und die schlimmste Sünde und er rettet den Sünder. Er macht ja mit den einzelnen Sünden gar nicht so viel rum. Das Blut Jesu Christi löscht die schlimmste Vergangenheit aus, egal was die Geschichte gewesen ist. Halleluja, Jesus nimmt die Sünde an. Die einzelnen Sünden interessieren ihn gar nicht. Hat nicht gesagt zu der Ehebrecherin, ja, wie oft hast du die Ehe gebrochen, wie oft ist das alles passiert? Das hat ihn gar nicht interessiert. Er sagt, Frau, dir sind deine Sünden vergeben, die Ankläger sind alle gegangen von dir. Gott gibt dem neuen Menschen neue Impulse. Wenn du Christus angenommen hast, bekommst neue Interessen, neue Fähigkeiten, neue Freude und neue Freunde sogar. Halleluja, neue Geschwister, neue Aufgaben, neue Dienste. Lass dich überraschen. Halleluja. Gott ist treu. Himmlischer Vater, ich danke dir für deine unendliche Treue. Deine Worte sind wahrhaftig. Deine Worte sind Ja. Und wir sagen Amen dazu. Deine Worte gehen in Erfüllung. Und du hast gesagt, Himmel und Erde, Heiland werden vergehen. Aber meine Worte werden nicht vergehen. Nicht einmal das i-Tüpfelchen wird vergeben. Es wird sich alles erfüllen. Oh Gott, du bleibst der Ewige, der Wahrhaftige. Deine Güte und Gnade ist ewig. Und alles, was du von dir uns gegeben hast, das bleibt ewig. Und ich danke dir, dass du mich, dass du uns, Kinder Gottes, bis ins tausendste Glied und weiter hinaus noch segnen willst, wo wir alles vergessen können. Generationen über Generationen. Dein Segen begleite mich auch heute, begleite uns auch heute, lieber Heiland. Und mit allen, die jetzt dein Wort hören, die dein Wort gehört haben, stärke du sie, erquicke du ihre Seelen. Dein Wort ist Ja. Und dein Wort bleibt ja, und da ist nichts mehr zu rütteln. Du bist der ewige, wahrhaftige Gott. Amen.